Aus dem Philemonbrief lese ich zunächst die Verse 4 und 5. Der Philemonbrief, die Verse 4 und 5 zuerst. Ich danke meinem Gott allezeit, wenn ich bei meinen Gebeten deiner gedenke, da ich höre von deiner Liebe und dem Glauben, den du zum Herrn Jesus hast, und deinem Vertrauen zu allen Heiligen. Manchmal kann es uns eine Hilfe sein zum Verständnis des Textes, wenn man die zeitliche Reihenfolge feststellen kann oder festlegen kann. Denn wir haben hier eine kleine Erzählung, aber nicht in der zeitlichen Reihenfolge. Zum Beispiel sagt Paulus, ich danke meinem Gott alle Zeit. Das ist eine Aussage. Bei meinen Gebeten gedenke ich euer. Das heißt, zuerst betet er und dann dankt er während des Gebetes. Wir müssen also die Reihenfolge wieder neu herstellen. Und dann sagt er in Vers 5, warum er das tut. Das heißt, das ist vorangegangen. Jetzt müssen wir neu anfangen, ja? Und so weiter. Ich will versuchen, das zu tun, dann können wir in den Text einsteigen. Also Paulus hört, er hört oder bekommt einen Bericht aus Kolosse. Dieser Philemon, an den der Brief gerichtet ist, wohnt in bzw. in der Nähe dieses Ortes. Paulus hört vielleicht über den Epaphras. Epaphras war ein Diener am Wort in der Gemeinde Kolosse. Und der hatte sich auf die Reise begeben nach Rom, um den Apostel Paulus aufzusuchen. Und er hatte eine sehr schwere Aufgabe. Es war eine Irrlehre eingedrungen in die Gemeinde und drohte dort manches umzukippen, was der Heilige Geist dort schon aufgebaut hatte. Und jetzt sucht er den Paulus auf und Paulus schreibt einen Brief an die Gemeinde in Kolosse. Diesen Brief haben wir heute als den Kolosserbrief. Aber es gab noch ein anderes Anliegen. Entschuldigung. Ein Sklave war in Rom aufgetaucht, namens Onesimus. Dieser stammte aus Kolosse. Und zwar war er der Sklave eines Christen in Kolosse, von der kolossischen Gemeinde namens Philemon. Dieser Sklave kommt zum Glauben durch den Apostel Paulus. Das ist sehr erfreulich. Und nun schreibt Paulus einen zweiten Brief. Welchen er zuerst geschrieben hat, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall kommen jetzt zwei Briefe nach Kolosse durch den Tychikus. Der Onesimus reist zusammen mit dem Tychikus nach Kolosse. Aber Paulus schreibt diesen Brief zunächst in Rom. Er ist Gefangener, wahrscheinlich zu dieser Zeit immer noch in dem Haus, von dem Lukas uns berichtet am Ende der Apostelgeschichte. Aber er ist gekettet Tag und Nacht an einen römischen Soldaten. Er darf aber Gäste aufnehmen und durfte auch den Onesimus empfangen und ihn zum Herrn führen. Der Onesimus entwickelte sich als einen sehr angenehmen Helfer des Apostels. Und Paulus hätte ihn sehr gerne bei sich behalten. Aber er fand, es sei nicht recht, denn der Sklave gehörte ja dem Philemon. Und er hätte ihn gleichsam von Philemon gestohlen, wenn er ihn dort behalten hätte. Und nun schickt er ihn zurück, zusammen mit dem Tychikus, sodass er nicht ganz alleine reisen muss und dann doch in die Hände der Polizei gerät. Auf diese Weise war es etwas sicherer, gewisser, dass er nach Kolosse ankommen konnte. Paulus ist in Rom und bekommt Bericht, wahrscheinlich durch den Epaphras, dass dieser Philemon ein feiner Christ ist. Das ist ein Christ, der wirklich Liebe zeigt. Liebe ist die Kardinal oder die wichtigste Eigenschaft eines Christen. Die Liebe geht zuerst Richtung Gottes, so Richtung Gott, Richtung Herrn Jesus Christus, aber sie macht sich auch offenbar in unsere Beziehungen zu Mitchristen und zu Nichtchristen. Diese Liebe des Philemon hatte sich wohl in sämtlichen Richtungen offenbart. Von dieser Liebe darf Epaphras berichten. Er berichtet auch anderes von den Christen in Rom, in Kolosse, aber hier in diesem Brief an Philemon erwähnt Paulus dieses sonderlich über den Empfänger dieser Schrift. Epaphras wird ihm dann auch berichtet haben von seinem Glauben. Paulus schreibt, dass Philemon Liebe offenbart und auch Glauben offenbart oder Vertrauen, können wir auch schreiben. Vertrauen zu Jesus Christus zuerst, aber dann auch Vertrauen zu Christen. Das ist etwas sehr Wichtiges, denn das Vertrauen zu Mitchristen will wahrscheinlich etwas früher abreißen als unser Vertrauen zum Herrn Jesus. Wir kommen in Schwierigkeiten in unserem Leben und wir fragen schon einmal warum, aber wir wissen im Grunde, dass der Herr Jesus vertrauenswürdig ist und wir haben eigentlich kein Recht, seine Güte in Frage zu stellen. Aber Menschen, das ist schon etwas anders, nicht wahr? Da will unser Vertrauen zu ihnen etwas schneller abreißen. Philemon war ein Mann, der viel Geduld in seiner Liebe zu Christen und zu Jesus Christus hat er viel Geduld gezeigt. Und diese Geduld hat sich gezeigt in seinem Vertrauen zu Mitchristen. Paulus sagt, dass Philemon Glauben und Vertrauen zeigt zu Jesus Christus hin, das ist offenbar geworden, und zu Christen oder Heiligen. Und zwar sagt er allen Heiligen. Das heißt, der Apostel betont, dass es bei Philemon keinen Unterschied gibt in seiner Behandlung der Mitchristen. Wie immer sie sich auch zeigen. Einige Christen sind stark, andere sind schwach. Paulus zeigt uns im Römerbrief in den Kapiteln 14 und 15, wie wir mit starken und auch mit schwachen Christen, Mitchristen, umgehen können. Er gibt uns da manch eine Hilfe. Philemon hat gelernt, mit schwierigen und auch mit angenehmen Christen umzugehen und zeigt ihnen, bringt ihnen Vertrauen entgegen. Paulus selbst offenbart ein solches Vertrauen. Man sollte einmal hieraufhin den zweiten Korintherbrief noch einmal lesen. Der zweite Korintherbrief offenbart, man kann wohl sagen, drei verschiedene Arten, verschieden gelagerten Christen in Korinth. Die einen waren Paulus zugeneigt, sie hatten Vertrauen zu ihm und dort beginnt er sein Schreiben. Mit diesen kann er sprechen. Zu diesen darf er ohne weiteres Vertrauen haben, dass sie es gut meinen mit ihm. Dann ist eine andere Gruppe auf der anderen Seite. Das sind Christen, aber sie stellen Paulus in Frage. Für sie fällt das Äußerliche ins Auge. Paulus macht einen schwächlichen Eindruck, wenn er auftritt zum Reden. Kein großer Rhetoriker offenbar. Seine Rede ist nicht gerade imponierend, nicht gerade zu eindruckerweckend. Paulus weiß das. Er kann aber die Feder benutzen und langsam, sehr deutlich sprechen. Das tut er im zweiten Korintherbrief, im letzten Teil, ab etwa Kapitel 10. Dazwischen, zwischen diesen drei fast gegenübergelagerten Christen, gibt es die dazwischen. Die will er auch gewinnen. Und er versucht jetzt, alle drei zu gewinnen. Nun ist erstaunlich, was er in Kapitel 2 sagt. Dort erwähnt er einen ganz bestimmten Fall, der gleichsam eine kleine Krise, vielleicht auch größer, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall eine Art Krise ausgelöst hatte in der Gemeinde in Korinth. Jemand hatte sich versündigt und die Frage war, wie steht man zu ihm? Paulus hatte Anweisungen gegeben, wie man mit einem solchen verfährt. Ein Teil der Gemeinde nur war seinen Anweisungen gefolgt. Ein Teil nicht. Allerdings in diesem Fall scheint es schon die Mehrzahl gewesen zu sein, die auf seine Anweisungen eingingen. Aber er schreibt, dass er Vertrauen zu allen hat in dieser Angelegenheit. Das ist für uns eine große Lektion. Ich habe in den Jahren meines Christseins lernen müssen, dass jeder Christ Vertrauen verdient. Warum? Lesen wir einmal die letzten Verse des Epheserbriefes in Kapitel 3. Dort heißt es, dass Gott durch Jesus Christus am Werk ist im Leben eines jeden Christen. Für uns mag er unmöglich sein, schwierig sein. Wir haben Kinder gehabt, für die wir jahrelang gebetet haben. Der Älteste kam zurück zum Herrn, als wir damals, 83, zurück in die Schweiz kamen und hier in Esch eine Wohnung übernahmen. Kaum da und dann stellt das Telefon. Wir haben uns gefreut. Er hat geweint, wir mit ihm, aber wir haben uns alle gefreut über was der Herr in seinem Leben tat. Für die jüngste Tochter beten wir immer noch. Hier sind heute Abend vielleicht ähnliche Christen, die ähnliche Fälle haben. Es scheint hoffnungslos zu sein. Oder jemand in der Bekanntschaft, für den Gott eine Bürde uns auferlegt hat. Es scheint hoffnungslos zu sein. Aber wir dürfen aus Gottes Wort wissen, dass Gott im Leben eines jeden seiner Kinder am Werk ist. Und aufgrund davon dürfen wir wenigstens etwas an Vertrauen aufbringen, jedem Christen gegenüber. Das heißt, unsere Liebe braucht nicht abzureißen. Wir können nicht die gleiche Gemeinschaft mit allen Christen haben, das ist klar. Das ist unmöglich. Aber wir dürfen jedem Liebe und Vertrauen, das sind die wichtigsten Eigenschaften eines Christen, Glaube und Liebe, von denen wird Paulus hier gleich sprechen. Wir dürfen diese anderen entgegenbringen. Wenn Paulus das hier so schreibt, dann finde ich persönlich, dass es so hoch angeschrieben ist für den Philemon, dass ich mir ihn als einen wirklich gereiften und fortgeschrittenen Christen denken darf. Paulus will das festhalten. Er baut darauf, wenn er später seine Bitte wegen Onesimus anbringt. Also noch einmal, Paulus hört von der Liebe des Philemon zum Herrn Jesus und zu anderen. Er hört von seinem Glauben, seinem Vertrauen zu Jesus Christus und zu allen Heiligen ohne Unterschied. Und Paulus betet. Und Paulus sagt, er betet immer, immer wieder. Er ist ein Beter, ein betender Mann. In seinen Briefen ist es normal, dass er im ersten Teil seines Briefes über sein Beten spricht. Er betet für seine Leser. Er hat eine große Bürde für alle Christen und sonderlich für die, die er zum Herrn führen durfte und die er in Gemeinden oder in Gemeinschaften sammeln durfte. Das war eine große Bürde für ihn, denn sehr früh kamen allerlei Probleme dort auf, in diesen jungen Gemeinden. Also Paulus betet. Davon spricht er. Und wenn er betet, betet er auch für den Philemon. Und wenn Philemon auf der Liste dran ist, dann dankt er unweigerlich. Ich sage unweigerlich, das heißt immer. Jedes Mal, sagt Paulus, wenn er für den Philemon betet, hat er Anlass, findet er Anlass, Gott zu danken. Gott ist am Werk in diesem Christen. Natürlich betet er auch für die Bewahrung seines Glaubens und dieser Liebe, aber er hat reichlich Ursache zum Dank. Paulus sagt, er dankt immer wieder für die Liebe und den Glauben im Leben von Philemon. Vers 5, da ich höre von deiner Liebe und dem Glauben, den du zum Herrn Jesus hast und deinem Vertrauen zu allen Heiligen. Vers 6 können wir überspringen für unsere Zwecke heute Abend. Ich lese Vers 7. Denn, jetzt kommt die Begründung. Warum kann Paulus danken? Denn viel Dankbarkeit und Trost haben wir über deine Liebe, weil die Heiligen durch dich, Bruder, innerlich erfrischt worden sind. Wieder erwähnt er die Liebe. Ich habe nicht gezählt, wie viele Male Paulus dieses Wort erwähnt in seinem Schreiben an Philemon. Das heißt, für Paulus ist die Liebe des Philemon wichtig, aber nicht nur die Liebe des Philemon. Denn wenn wir 2. Korinther 5 jetzt ins Auge fassen, Kapitel 5, Verse 14 und 15, dann merken wir, dass alle unsere Liebe von der Liebe Christi stammt. Oder Römer Kapitel 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unseren Herzen und deshalb braucht die Hoffnung zu ihm, die Hoffnung, die in die Zukunft hineinschauen will, nicht abreißen. Das heißt, Liebe gebiert, bringt Hoffnung zur Geburt. Wo Hoffnung ist, da ist wahrscheinlich auch Liebe. Der Philemon ist ein Mensch, der lieben kann. Er liebt den Herrn Jesus. Und die Liebe des Herrn Jesus zu ihm macht ihn zu einem liebenden Menschen. Nicht nur 2. Korinther 5, Vers 14 und 15, die Liebe des Christus. Ich sollte hinzufügen, dass wir einige Texte haben, wo diese Formulierung vorkommt, die Liebe des oder die Liebe Christi. Und man fragt sich, wer Griechisch kennt, der fragt sich, ist das jetzt die Liebe Christi zu ihm oder zu uns oder ist das unsere Liebe zu ihm? Denn beides ist möglich vom Grundtext her. Wir haben eine ähnliche Formulierung, ihr dürft aufschlagen, Römer Kapitel 8, Ende des Kapitels. Römer Kapitel 8. Noch wichtig. Denn ich bin überzeugt, Vers 38, ich bin überzeugt worden, das war ein Prozess, dass weder Tod noch Leben, noch himmlische Boten, noch Erstrangige, noch Kräfte, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch Hohes, noch Tiefes, noch etwas Sonstiges Erschaffenes, uns wird trennen können von der Liebe Gottes. Man kann das, ich habe den Westphal beibehalten in der Übersetzung. Möglicherweise ist es auch so in den meisten Übersetzungen. Hat jemand eine andere Formulierung in seiner Übersetzung als Liebe Gottes? Der hebe die Hand. Niemand. Also überall hat man übersetzt Liebe Gottes. Vom Grundtext her, vom Griechischen her, kann man hier übersetzen unsere Liebe zu Gott. Das wäre richtig. Man kann auch übersetzen seine Liebe zu uns. Es ist ein Auslegungsproblem für Ausleger, wenn sie jetzt das kommentieren sollen. 2. Korinther 5 ist ähnlich. Dort ist es die Liebe des Christus. Nachdem ich einiges darüber gearbeitet habe und nachgedacht habe, scheint mir, hat Paulus ganz bewusst diesen Westphal gebraucht, diesen Genitiv. Dadurch schließt er beides ein und bringt oder teilt uns mit, was um unsere Liebe zu Jesus ist. Unsere Liebe zu ihm ist nichts Geringeres als seine Liebe zu uns. Römer 5, Vers 5. Wir hoffen, warum? Weil seine Liebe in unseren Herzen ausgegossen ist. Mit seiner Liebe hoffen wir. Ja? Oder nehmen wir Philipper Kapitel 1, Vers 8 dürfte es sein. Paulus verlangt nach den Christen in Philippi mit dem Inneren Jesu Christi. Wie liebt Paulus? Er hat keine Liebe. Er weiß um seine Armut. Er weiß, nichts Gutes wohnt in ihm von zu Hause aus. Alles Gute, das da ist, kommt von Jesus. Er ist das Gute. Galater 2, Vers 20. Nicht ich lebe, er ist an und für sich tot. Aber Christus lebt in mir. Und deshalb kann man sagen, er ist wiedergeboren, weil Christi Leben in ihm ist. Das ist seine Wiedergeburt. Das ist sein Leben. Und die Wiedergeburt, beziehungsweise das Leben, wird uns geschenkt durch den Einzug des Heiligen Geistes. Der ist das Leben. Römer Kapitel 8. Also, wenn von Liebe die Rede ist, oder wenn von der Liebe des Philemon hier die Rede ist in unserem Text, dann ist das nicht nur die Liebe des Philemon zu Jesus oder zu den Heiligen, sondern wir müssen uns klar darüber sein, dass alle unsere Liebe, die wir aufbringen dürfen, die in uns gewachsen ist, in unserem christlichen Wachstum, durch die wir haben obsiegen können, durch Schwierigkeiten mit Mitchristen und so weiter, alle Liebe, die vorhanden ist zwischen uns und uns gegenseitig trägt, das ist ein Geschenk durch den Heiligen Geist von Jesus Christus. Es ist seine Liebe in uns. Er wohnt in uns und so offenbart er in uns, durch unsere Nerven, durch unsere Gefühle und seine Liebe durch uns zu anderen. Das wird gleich klar, wenn Paulus sagt, wegen der Liebe, ohne zu sagen, welche Liebe, zu Gottes oder Philemons. Das heißt, Paulus will hier verstanden haben, dass er Liebe als ein Thema hat. Und diese Liebe kommt von Gott und durchdringt die Gemeinde und wird gegenseitig geübt. Das ist für ihn ein fester Grundsatz. Mit diesem Grundsatz geht er um, wenn er diesen Brief schreibt an Philemon und bittet für Onesimus. Ja? Aufgrund dieser Liebe, die der Herr in uns ausübt und wir ausüben dürfen, ein Philemon und ein Paulus und so weiter, ruft er ihn auf, bitte nimm diesen an, wenn er kommt. Ich habe gesagt, die Liebe und der Glaube sind die Kardinaltugenden, das heißt die wichtigsten Tugenden eines Christen. Der Glaube ist das Grundlegende, der Schlüssel. Durch den Glauben kommen wir in Kontakt, in Verbindung mit Jesus Christus, mit Gott. Durch den Glauben bleiben wir Christen. Kolosser 2, Vers 6. Wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Oder 1. Petrus 1, Vers 5. Wir werden getragen, bewahrt durch den Glauben. Durch den Glauben bleiben wir Christen und bleibt die Verbindung mit Jesus Christus, das Vertrauen zu ihm, bleibt es aufrecht. Bleibt die Verbindung intakt. Aber die Liebe ist da gleichsam das Wesen unserer Beziehung. Der Glaube ist der Schlüssel und die Liebe ist das Wesen. Das macht gleichsam unsere Beziehung zu unserem Herrn aus und unsere Beziehung zu Mitchristen. Lesen wir jetzt Vers 7 noch einmal. Denn viel Dankbarkeit und Trost haben wir über deine Liebe, weil die Heiligen durch dich, Bruder, innerlich erfrischt worden sind. Er dankt für die Liebe des Philemon, weil sie sich offenbart hat in seiner Begegnung mit Mitchristen. Seine Begegnung mit Mitchristen war eine erfrischende Begegnung. Das habe ich mir gemerkt, diese Sache. Mein Gebet ist, dass andere Christen sich in meiner Gegenwart wohlfühlen dürfen. Nicht unangenehm. Dass sie, wir von zu Hause aus, sind furchtbar schwierig. Ja, jeder von uns. Wir machen das Leben für andere wirklich schwer. Nur Jesus Christus kann uns angenehm machen. Und wenn wir merken, dass andere Schwierigkeit mit uns haben, dann kann es das in die Knie bringen und uns ins Gebet treiben, denn wir merken, etwas ist hier nicht in Ordnung. Ja? Dann dürfen wir beten, dass der Herr uns liebend macht. Und das war bei Philemon der Fall, wo er sich bewegte und Christen traf, da wurden andere Christen erfrischt, aufgebaut durch seine Gegenwart, durch das, was er sagte, durch das, was er tat. Paulus schreibt dieses auf die Liebe des Philemon zurück. Er sagt, viel Dankbarkeit und Trost haben wir über deine Liebe. Wir sind dankbar und wir sind getröstet, dass du ein liebender Mensch bist, weil wir gehört haben, dass andere Christen durch dich erfrischt worden sind. Dadurch hat sich die Liebe offenbart. Vers 8. Darum, weil so große Voraussetzungen bei dir sind, weil der Herr so viel für dich getan hat, obschon ich in Christus viel Freimütigkeit habe, dir anzuordnen, was angebracht ist oder das Angebrachte. Was ist das Angebrachte? In diesem Fall ist das seine gleich anschließende Bitte, dass er Onesimus ohne weiteres wieder aufnehmen möchte und nicht züchtigen wird, ihn nicht ablehnen, schon gar nicht töten wird, was er hätte tun können, sondern dass er in gütiger Weise im Zeichen seiner Liebe zu Christus und des Onesimus Liebe zu Christus, ihres gemeinsamen Christseins, dass er ihn in diesem Zeichen aufnimmt. Das wäre, das wünscht er sich, das ist das Angebrachte. Aber wie kommt Oder Paulus kann sich fragen, wie bringe ich den Philemon? In jener Zeit müssen wir uns darüber klar werden. Das war eine sehr heikle und schwierige und ernste Angelegenheit. Der Sklave war weggelaufen. Ja. Und das Gesetz erlaubte eine hohe Strafe dafür. Es war Eigentum. Und das Christentum hat nicht ohne weiteres dieses aufgehoben. Warum nicht? Darüber könnte man mal diskutieren in neuen Hauskreisen. Ja. Warum hat das Christentum bzw. die Botschaft an Jesus Christus nicht sofort die Sklaverei aufgehoben? Warum durfte sie eine Zeit lang bleiben? Warum konnte Gott es sich leisten, sie zu dulden? Ich habe das vorige Mal, ich glaube Sonntagmorgen, begonnen mit der Aussage, wir alle brauchen ein Joch. Ja, das brauchen wir. Und jeder von uns, das habe ich auch lernen müssen, gehört jemandem. Jeder von uns. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir freie Menschen sind, dass niemand uns also Vorschriften machen darf. Und wenn man das tut, wenn es die Regierung ist oder die Polizei, dann müssen sie bitte höflich sein. Ja? Und uns als wichtige Personen doch ernst nehmen und behandeln, als solche behandeln. Schon die kleinen Kinder müssen so behandelt werden. Ja? Man darf ja nicht ihr Wertgefühl antasten. Das ist nicht biblisch. Jeder von uns hat ein Wertgefühl, und zwar zu Recht. Aber jeder von uns gehört jemandem. Ich hatte vor einigen, ja jetzt schon ein oder zwei Wochen vielleicht, hatte ich an einer Hochzeit zu sprechen in Deutschland, in der Nähe von Köln. Und da war mir diese Wahrheit wichtig geworden. Jeder von uns ist nicht für sich selbst da, sondern für andere. Jesus kam in die Welt für andere, nicht sich selbst. Und Jesus hat unser Menschsein, wie Gott sich das vorgestellt hatte, vor uns vorgelebt. So wie er lebte, so hätten wir leben sollen und so sollen wir leben. Das heißt, niemand ist für sich selbst da. Es ist genau umgekehrt wie die Philosophie, die weltliche Philosophie von heute. Nummer eins, jeder weiß, wer das ist, ja? Für Jesus Christus war es umgekehrt. Römer 14, 15, Vers 1. Christus hat sich selbst nicht gefallen. Er lebte nicht für Selbstgefälligkeit. Er lebte nicht, um gedient zu werden, schreibt Markus, sondern um zu dienen. Und das ist eine gute Botschaft für die Ehe. Jeder ist für den anderen da und merkwürdigerweise, auffallenderweise, sind wir dann am glücklichsten. Meine Frau und ich lesen manchmal Geschichten aus Büchern, die von einer gewissen Gesellschaft herausgebracht werden, die die Familie sehr stark fördert und betont, will sie retten in unserer gefährlichen Zeit. Da ist eine Geschichte von zwei kleinen Kindern, die hören, wie ihre Mutter und eine Nachbarfrau, eine andere Frau, miteinander sprechen über eine ganz besondere Puppe, die ist eine große Seltenheit. Aber irgendein Kind hat eine solche Puppe gewünscht. Das Kind ist wohl am Sterben und diese Frau möchte so gern diesem Mädchen noch diesen Gefallen tun. Die Kinder hören das und die haben gerade eine solche Puppe. Und ohne weiteres, ohne viel zu sprechen, bereiten sie diese Puppe vor. Sie geben sie also ab. Und sie haben die größte Freude darin. Und das habe ich mir gemerkt. Das heißt, in diesem jungen Wesen, das noch nicht lange auf der Welt ist, noch nicht so verdorben ist, wie wir es sind, ist dieses noch gesunder. Ja? Von Natur aus ist es für uns eine Freude. Das heißt, darin ist unser Glück, dass wir für andere da sind, nicht für uns selbst. Die Sünde hat das natürlich auf den Kopf gestellt. Und deshalb haben wir so viele zwischenmenschliche Beziehungen, zwischenmenschliche Schwierigkeiten. Aber jeder von uns ist für andere da. Jeder von uns gehört einem anderen. Paulus macht das sehr deutlich in 1. Korinther 11, in den ersten Versen, wenn er über die Beziehung der Frau zum Mann und beider zum Herrn sprechen will. Er macht sehr deutlich, wie es von der Schöpfung her gedacht war, aber führt seine Bemerkungen ein mit dieser Aussage. Oben ist Gott. Dann kommt der Menschensohn, der ein vollkommener Mensch und vollkommener Gott war. Und er ist unter Gott und Gott ist sein Haupt. Gott sagt ihm, wo es lang geht für Christus. Christus ist das Haupt des Mannes. Der Mann gehört dem Christus, nicht sich selbst. Und Christus sagt ihm, wo es lang geht. Und der Mann ist das Haupt der Frau. Jeder von uns gehört jemandem. Und die Kinder gehören den Eltern. Die Sklaverei hatte etwas Natürliches an sich. Dass sie missbraucht wurde, liegt nicht daran, dass es sie geben durfte, nicht daran, sondern es hängt mit unserer Sünde zusammen. Man muss einmal bedenken, wenn ein Abraham jetzt leibeigene Knechte hat, die haben es doch gut bei ihm. Die sind gut aufgehoben, die haben genug zu essen, genug anzuziehen und sie sind lebensversichert. Ja? Sie haben es wirklich gut bei ihm. Man könnte andere Texte lesen im Alten Testament. In Israel war die Sklaverei einer ganz anderen Art als die von Rom und so weiter. Und kein Jude durfte oder Hebräer durfte Sklave sein länger als 6 Jahre. Dann musste er freigestellt werden. Das heißt, wenn sein Herr ebenfalls ein Hebräer war. So nach dem hebräischen Gesetz, nach dem jüdischen Gesetz. Also, aus diesen 2 Gründen, weil ursprünglich wir sowieso überall einem anderen gehören und zweitens, weil wir alle wegen der Sünde eine Begrenzung brauchen, ein Joch, etwas, wodurch wir lernen, konnte Gott es sich leisten, die Sklaverei bestehen zu lassen. Aber von innen her durfte dann reifen, was Gottes Wille war, und jeder dann auch als Bruder betrachtet werden. Aber vergessen wir nicht, Gott hat die Gesellschaft so angeordnet, dass die Bruderschaft, Entschuldigung, dass die Beziehung zwischen Menschen eine Kreuzbeziehung ist. Das heißt, wir haben eine senkrechte Beziehung. Es gibt oben und unten, Haupt und Untertanen. Und es gibt gleichzeitig die Bruderschaft. Und wenn jemand interessiert ist an Geschichte, darf er die sich dieses einmal merken. Die ganze Geschichte, der ganzen Geschichte durchdringt diese Spannung. Ja. Wann gilt die senkrechte Beziehung? Wann gilt die waagerechte Beziehung? Jede Gesellschaft, der das Evangelium mangelt, wird nicht fertig mit diesem Problem. Geht es immer schief. Denn es gibt keine Botschaft, außer der von Gott, die hier Heil, das Heilsame bringen kann. Nur Gott, der uns geschaffen hat, kann uns sagen, wie wir jeweils zu leben haben. Gott selbst demonstriert das. Gott ist dreieinig, alle auf einer Ebene. Gott selbst stellt sich selbst unter sich selbst. Und er lehrt uns, wie die senkrechte Beziehung auszuleben ist. Nun, das war ein kleiner Exkurs. Er kann vielleicht helfen, diesen Brief etwas besser zu verstehen. Lesen wir weiter, Vers 8. Darum, obschon ich in Christus Freimütigkeit habe, dir anzuordnen, was angebracht ist oder das Angebrachte. Das heißt, dass er den Onesimus in richter Weise annimmt. Paulus hätte vorschreiben können. Ich lese weiter. Rufe ich wegen der Liebe lieber auf. Da haben wir es. Er sagt nicht deine Liebe, wegen deiner Liebe. Er sagt nicht wegen Christi Liebe. Er sagt nicht wegen der Liebe des Onesimus, nicht wegen seiner Liebe des Paulus. Einfach wegen der Liebe. Das heißt, hier haben wir zusammengefasst, was er gesagt hat, was er hat sagen wollen. Die Liebe ist schlechthin die Liebe Gottes zu uns. Diese Liebe ist unsere Liebe zu ihm und ist unsere Liebe zueinander. Und diese Liebe ist die neue Lebensweise im Heil. Seit Jesus Christus gekommen ist, ist das Gesetz passé und ist jetzt die Liebe der Rahmen, die Atmosphäre, in der Raum, in welchem jetzt gelebt wird mit Gott und miteinander. Die Welt, die unbekehrte Welt, die braucht noch das Gesetz, die Strenge. Das macht Paulus in Römer 13 klar. Aber die Gemeinde Jesu braucht nichts, eine solche Struktur, wie die Welt sie hat. Gemeinden sollten also aufpassen, wie sie sich selbst auffassen, strukturell. Ich hatte einen Professor, der sagte, die Gemeinde hat die Tendenz, immer wieder dieselbe Struktur anzunehmen, die ihre Umgebung offenbart. In jedem Land. Interessant. Ein neues Herz werde ich euch geben, einen neuen Geist. Der neue Geist ist Gottes Geist. Meinen Geist, sagt Gott, werde ich in euer Inneres geben. das Herz von Stein werde ich wegtun und ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Aber diese Verheißung wird erst erfüllt, wenn der Heilige Geist kommt. Und der Heilige Geist kommt erst, nachdem Jesus gekommen ist. Das heißt, die Wiedergeburt ist etwas Neues, das seit Pfingsten verwirklicht wird. Bis dahin braucht Israel das Gesetz. Aber der Heilige Geist ist ein neues Gesetz. Das Leben Christi ist ein neues Gesetz. Römer 8, die ersten Verse. Der Heilige Geist, das Leben, kommt mit dem Leben Jesu, mit dem Leben, das des Christus ist, sagt Paulus. Und mit diesem Leben wird jetzt gelebt anstelle der alten Lebensweise unter dem Gesetz. Aber trotz dessen, dass das Gesetz die normale Lebensform für Nichtchristen ist und die Liebe die Lebensform für Christen, hat das Gesetz seinen Platz auch in den Reihen der Christen, sagt Paulus, so schreibt er an Timotheus. Grundsätzlich ist das Gesetz nicht für den Gerechten, für den, der gerechtfertigt ist und der dann ein gesundes christliches Leben entwickelt. Aber er ist immer noch ein Sünder von Natur. Und nun nach Galater 5, Vers 17 entsteht ein Kampf zwischen Geist und Fleisch, wo die Sünde wohnt. Wenn nun ein Christ dem Heiligen Geist Raum gibt, nach Römer Kapitel 8, dann entwickelt sich, entfaltet sich das geistliche Leben normal und er darf im Sieg leben. Tut er das aber nicht, folgt er nicht dem Wort nach Römer Kapitel 8 und seine Gedanken sind nicht in diese Richtung, gehen nicht in diese Richtung, seine Gedanken schielen immer noch an das zurück zum Alten und er liebäugelt mit dem Sichtbaren, mit dem Diesseitigen. Paulus nennt das das Fleischliche, das heißt, dem, das mit unserem Leib zu tun hat, unsere Umwelt. Dort ist er eher zu Hause. Dann kommt er automatisch, je mehr das der Fall ist, kommt er automatisch in die Behandlungsweise des Gesetzes, was Gott betrifft. Da muss Gott früher oder später, wenn er nicht freiwillig aus Liebe zum Herrn den Impulsen des Heiligen Geistes nachgibt, sondern einen eigenen Weg geht, wenn die Liebe nicht mehr genügt, wenn der Heilige Geist nicht mehr genügt, wenn die Gnade nicht mehr genug ist, dann muss er eben mit etwas Kraft, ja, Gewalt, Stärke, Zucht, Hebräer Kapitel 12, jeder Christ braucht das früher oder später, denn wir alle fallen oder sündigen einmal und dann braucht es vom Gesetz her Überführung von Sünde und dann müssen wir zurückgeholt werden. In dem Maße, wo Christen also versagen, schaltet oder greift das Gesetz ein. Wir sind nicht unter dem Gesetz als unter einem Regime, aber Gott gebraucht sein Wort an Israel im Alten Testament, seine Gebote, um uns wieder daran zu erinnern, wovon wir befreit werden sollen und wie es eigentlich gedacht ist bei Gott, wie unsere Beziehung zu ihm gedacht ist. Paulus sagt also, ich könnte, wenn du jetzt, ich will es jetzt mit anderen Worten sagen, Paulus scheint Philemon zu bedeuten, Philemon, wenn es nicht so bestellt wäre, wie es bei dir nun bestellt ist, du bist ein Mann der Liebe, des Vertrauens. Wenn das nicht der Fall wäre, könnte ich mit dem Gesetz kommen. Ich hätte die Freimütigkeit in Christus. Es wäre mein Recht, dir anzuordnen, dir zu befehlen, nimm den Onesimus auf. Denn das ist, was du tun sollst. Das ist angebracht. Das ist die richtige Handlungsweise jetzt in diesem Fall. Ich schicke ihn zurück und du nimmst ihn auf. Aber wegen der Liebe, weil die Liebe in Philemons Leben schon zur Geltung gekommen ist. Und weil dies das Lebensprinzip ist, die Lebensweise ist für Christen, weil das der Raum ist, die Atmosphäre, in der Philemon lebt, deshalb beruft er sich auf diese Liebe. Und deshalb ruft er auf. Nicht ermahnt er, wenn Sie ermahnt haben, Ihren Übersetzung, streichen Sie es durch. Ja. Das Wort bedeutet nicht ermahnen. Das griechische Wort bedeutet parakaleo oder parakalein in der Infinitivform, bedeutet aufrufen. Ein Ruf an einen, der freiwillig handeln soll. Er gibt ihm eine Gelegenheit, Nein zu sagen. Ist einfach ein Ruf. Bitte, ja, eine Bitte. Ich rufe auf wegen der Liebe. Diese zwei gehen Hand in Hand. Wo die Liebe das Lebensprinzip ist, da geziemt es sich, nicht große Anordnungen zu geben, sondern einfach zu bitten. Und so haben wir eine viel sanftere und geschmeidigere Beziehung zueinander. So lebt Gemeinde normal, wo der Heilige Geist Raum hat. Obschon ich in Christus viel Freimütigkeit habe, dir anzuordnen, was das Angebrachte ist, rufe ich wegen der Liebe lieber auf. Und er tut es als ein solcher, der ich bin. Paulus betont das. Er sagt, in welcher Qualität er Philemon anspricht. Und dieses spricht wieder von Liebe. Er hat von der Liebe des Philemon gesprochen. Jetzt wird er indirekterweise zwar, aber er tut es, wird er von seiner Liebe sprechen. Und zwar, was sie ihm gekostet hat, seine Liebe zu Jesus Christus, die ihn getrieben hat, 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Sie hat ihn, der noch verhältnismäßig jung ist, keine 70 Jahre, vielleicht etwa 60 Jahre zu diesem Zeitpunkt, er nennt sich einen betagten Paulus. Ich bin ein alter Mann, nicht wegen des Kalenders, sondern wegen der Liebe zu Jesus, die ihn hat schwer arbeiten und leiden lassen. Das heißt, wenn er sagt, ich bin ein Betagter, bringt er indirekt dem Philemon zum Ausdruck, dass er auch ein Mann der Liebe ist. Zweitens, nicht nur ist er ein Betagter durch die Arbeit für den Herrn, sondern er ist ein Gebundener, ein Gefangener. Aber nicht Roms. Rom hat nicht das letzte Wort. Jesus hat in meinem Leben das letzte Wort. Und wenn er in Römer Kapitel 8 geschrieben hat, 28, alles, was uns passiert, das kommt von der Hand Gottes. Das ist alles richtig so. Für die, die Gott lieben, sind das die richtigen Wege. Alles, was in unser Leben hineingetragen wird, das ist seine Güte, das ist seine Liebe. Wenn das der Fall ist, dann ist Paulus nicht ein Gefangener Roms in erster Linie, sondern ein Gefangener Jesu Christi. Und zwar, weil er mit seiner Bekehrung ein Leibeigener Jesu wurde. Das hat ihn dann dazu geführt, dass er dann auch wirklich in eine Kette kam, Gefangener wurde, wegen des Evangeliums. Rufe ich wegen der Liebe lieber auf, als ein solcher, der ich bin, ein betagter Paulus, nun aber auch ein gebundener Jesu Christi. Ich rufe dich auf, zum zweiten Mal, betreffs meines Kindes, dessen Vater ich in meinen Fesseln wurde. Paulus sagt, bedenke, ich war ein Gefangener. Ich hatte meine Liebe zu Jesus offenbart. Man hat mich dafür ins Gefängnis geworfen, beziehungsweise in Ketten geworfen. Und in dieser Situation, immer noch Jesus liebend, nicht verzagend, nicht murrend, nicht bitter werdend, ich blieb in der Liebe zu Jesus, in dieser Verfassung, als ein treuer Jesus liebender, habe ich das Evangelium immer noch weitergesagt, nach wie vor, Und zwar diesen von dir weggelaufenen Sklaven. Ich habe ihn aufgenommen. Willst du das auch tun, Philemon? Willst du das auch tun? Das ist seine Frage. Onesimus, zum ersten Mal fällt der Name. Man kann vielleicht übersetzen, der Unbrauchbare, Untaugliche. Vormals fügt er hinzu, dir unbrauchbar, nicht nur dem Namen nach, sondern auch als so eine Art Taugenichts. Ja? Nun kann man vielleicht sagen, was hat denn Philemon viel verloren, als ihm weglief. Nun, immerhin schuldete der Onesimus ihm gute Arbeit. Vormals dir unbrauchbar, nun aber dir und mir gut brauchbar. Paulus hat das erlebt. Den ich zurückschicke. Nimm du ihn auf. Du ist betont. Du, Philemon, ich habe ihn aufgenommen. Ich schicke ihn, ich verzichte auf seine Hilfe. Er ist mir eine große Hilfe gewesen, aber ich verzichte auf seine Hilfe und schicke ihn zurück zu dir. Du, Philemon, nimm du ihn auf. Der mein Innerstes ist. Und jetzt fügt er hinzu, nimm ihn zu dir hin, wie man einen Gast nicht an der Tür stehen lässt, sondern ins Haus hineinnimmt. Ein Wort, das einige Male vorkommt im Neuen Testament. Das heißt, es ist ein starkes Wort für aufnehmen. Ganz zu dir, nimm ihn auf von Herzen als deinen Bruder. Nimm du ihn, der mein Innerstes ist, zu dir hin. So wie Jesus unser Innerstes ist, so werden dann die von uns Geliebten unser Innerstes. Und Paulus sagt zu Philemon, schau einmal Philemon, gesetzter Fall, ich stünde vor deiner Tür. Du liebst mich, du hast mich gern, ich habe dich gern. Du würdest mich ohne weiteres umarmen und in dein Haus hineinnehmen und mir das Beste geben. Jetzt betrachte Onesimus und behandle ihn so, wie du mich betrachtest und mich behandeln würdest. Das ist allerhand, nicht wahr? Wir lernen hier etwas über Problemlösung, ja? Ja? Ich denke, wir können uns hier einiges abschneiden und für unseren Umgang miteinander. Den ich für mich selbst zu behalten beabsichtigte, er hatte schon das vorgehabt, damit er für dich mir diente in den Fesseln der guten Botschaft. Aber ohne deine Meinung und Entscheidung, beides in einem Wort, wollte ich nichts tun, damit deine gute Tat nicht eine abgenötigte sei, sondern eine freiwillige. Offenbar, es scheint, als ob Paulus erwartet, dass der Philemon ihn zunächst aufnimmt, aber dann wieder abgibt an Paulus. Ja. Das scheint die Bitte zu sein in diesem Brief. 15, denn vielleicht wurde er deswegen getrennt für den Augenblick, damit du ihn auf ewig zurückhabest. Nicht um bei Philemon zu bleiben, sondern als Leibeigener. Nicht länger als leibeigenen Knecht nur, sondern über einen leibeigenen Knecht hinaus. Also schon als Sklave, er fordert nicht von ihm, dass er ihn freilässt. Als geliebten Bruder, am meisten mir, wie viel mehr aber dir beides im Fleisch und im Herrn. Also er soll dir ein Bruder sein in praktischer Arbeit, aber auch im Geist, in der Gemeinde, im Herrn Jesus. Wenn du mich also für deinen Mitteilhabenden hältst, wir haben hier denselben Gedanken, von dem ich am Sonntag sprach, den wir in Vers 6 haben, den hatte ich jetzt heute Abend übersprungen in meinem Lesen. Dort heißt es, so bete ich, auf dass die Gemeinschaft deines Glaubens, das heißt das Einssein in der Gemeinschaft mit Jesus, in der Gemeinschaft mit Jesus sind wir eins mit ihm. Er ist in uns, wir in ihm. In der Gemeinschaft miteinander ist das ähnlich. Nun können wir nicht ineinander steigen, aber unser Herz kann es. Ich kann mich hineinversetzen in den Nächsten, in dich hinein. Was dich angeht, geht mich an. Was du bist, das bin ich. Und umgekehrt. Und Paulus schreibt jetzt, Philemon, wenn du und ich eins sind in der Gemeinschaft mit Jesus, wenn wir in einer und derselben Sache stehen, dann bitte. Wenn du mich also für deinen Mitteilhabenden, wenn ich eins mit dir bin in der Gemeinschaft und wir alles gemein haben, nimm ihn zu dir hin. Noch einmal, wie mich, wie wenn ich an der Tür stünde. Wenn er dir aber irgendein Unrecht tat, das ist also ungewiss, wir können nicht sagen, dass er gestohlen hat, das steht nicht geschrieben. Falls das der Fall wäre, vielleicht hat Onesimus nicht ganz alles erzählt, was geschehen war, oder vielleicht kann er sich nicht vorstellen, genau wie Philemon denkt, aber falls das der Fall sein sollte oder dir etwas schuldig ist, stelle das mir in Rechnung. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich werde bezahlen. Ich es betont. Das ist Jesus. Paulus steht zwischen Onesimus und Philemon, so wie Jesus zwischen uns und Gott steht. Jesus sagt zu Gott gleichsam mit diesen Worten, Vater, wenn der Herbert dir etwas schuldig ist, dann stell das in meine Richtung. Denn ich werde bezahlen. Das hat er getan. Auf Golgatha hat alles bezahlt. Jetzt stehe ich schuldlos da. Jesus hat das getan, was Paulus hier schreibt. Und Paulus folgt nun in den Fußstapfen von Jesus und handelt genauso wie Jesus. Luther hat so schön darauf aufmerksam gemacht, dass Paulus hier Jesus darstellt. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben, ich werde bezahlen. Damit ich dir nicht sage, das heißt, ich könnte noch etwas erwähnen, er erwähnt es, aber erwähnt es doch nicht. Ja? Das heißt, er spricht davon, aber er tut nicht, was er schreibt. Damit ich dir nicht sage, dass du auch dich selbst mir schuldest. Aber ich werde nicht große Sache davon machen. Aber ich könnte. Eine kleine Spannung bleibt hier, ja? Paulus hat großes Vertrauen in Philemon. Aber er deckt sich ab gleichsam. Er weiß um die Schwachheit des Fleisches. Er weiß um den Kampf, der in Philemon vielleicht wütet, wenn dieser Mann, wenn er wieder sein Gesicht sieht. In uns ist dieser Kampf. Wir wissen um alles, was wir tun sollten. Wir lieben den Herrn Jesus und doch machen uns einige Dinge doch zu schaffen. Und Paulus sagt, wenn das der Fall sein sollte, bedenke, Philemon, du wärst immer noch in deinen Sünden. Du wärst vielleicht heute nicht mehr am Leben, wenn du nicht mich kennengelernt hättest und ich dich nicht zu Jesus geführt hätte. Du schuldest dich selbst mir. Jetzt schuldest du es dem Onesimus, meinetwegen ihn aufzunehmen. Tu es meinetwegen. Du bist bei mir in der Schuld. Ja, Bruder, möge ich von dir einen Vorteil haben im Herrn. Eine Freude. Erfrische mein Innerstes im Herrn. Philemon, du bist vielen Gläubigen eine Erfrischung gewesen. Darf ich unter diesen Gläubigen sein? Erfrische auch mich. Lass mich deine Güte erleben, ja? Tu mir den Gefallen. Wie rührend ist doch diese Bitte. So auf so verschiedene Art und Weise kommt er an den Philemon heran. Nun, jetzt kommt noch einiges, das etwas leichter vielleicht aufzunehmen ist. Übrigens, vielleicht sollte ich noch etwas erwähnen in Bezug auf Vers 21 und 22. überzeugt von deinem Gehorsam habe ich dir geschrieben. Paulus ist überzeugt, dass er wirklich tun wird, was Paulus von ihm wünscht. Das heißt, wir haben das ernst zu nehmen. Wir haben zu erwarten, dass Philemon wirklich getan hat, wozu Paulus ihn aufruft. Das müssen wir jetzt festhalten, wenn wir Vers 22 lesen. Wissend, dass du sogar über das hinaus, was ich sage, tun wirst. Vielleicht hat er ihn dann also freigelassen. Zugleich bereite mir auch eine Unterkunft, denn ich hoffe, ich werde durch eure Gebete euch geschenkt werden. Paulus erwartet auch in seinem Philipperbrief, dass er frei wird. Und er ist auch frei geworden, wurde dann später wieder gefangen genommen. Und in der Gefangenschaft hat er dann den zweiten Timotheusbrief geschrieben. Aber er wurde frei und hat noch weiter das Evangelium verkündet, wahrscheinlich auch in Spanien. Aber was soll dieser Vers 22 mit der Bitte um eine Unterkunft? Frage. Will Paulus wirklich sagen, also Philemon, ich habe jetzt meine Bitte da geschrieben, dir vorgelegt. Übrigens, in ein paar Monaten komme ich vorbei. Nichts zur Kontrolle. Nein. Das ist ja nicht nötig. Er hat ja eben gesagt, ich bin überzeugt, ich weiß, du wirst das tun. Es war gar nicht nötig, so etwas zu schreiben, wenn er daran dachte. Nein, gerade weil er dieser Zuversicht ist, weil er weiß, Philemon wird so handeln, deshalb kann er Vers 22 anfügen. Sonst hätte er wahrscheinlich nie Vers 22 angefügt, wenn er in Zweifel gewesen wäre. Aber gerade weil er weiß, Philemon wird so handeln, kann er es sich leisten, nachdem du das getan hast, ich komme und dann können wir uns persönlich grüßen. Vielleicht wird das dann das erste Mal gewesen sein, dass Paulus in Kolosse war. Denn es scheint, als ob er nie zuvor in Kolosse gewesen war, sondern dass die Geschwister das Evangelium anders, auf anderweitige Weise gehört hatten. So, ich danke für eure Geduld und für die Gelegenheit, Gottes Wort hier weiterzugeben. Ich persönlich habe große Freude, wenn ich Gottes Wort weitergeben darf. Und ich hoffe, es hat geschmeckt, denn es war der Tisch des Herrn, an dem wir gesessen haben. Darf ich noch mit uns beten? O Herr Jesus, mache uns so wie der Philemon. Mache uns, wie Paulus es war. Und vor allem, Herr, mache uns so, wie du bist. Und lass uns von dir lernen und gewinne du Gestalt in unserem Leben. Amen.